Wenn man älter geworden ist, hat man einerseits das Problem, dass man nicht mehr so gut hören kann. Ich meine das jetzt organisch. Andererseits aber viel Zeit. Aber es gibt ja auch so viele Rentner, die vor lauter Rentendasein auch keine Zeit mehr haben. Aber ich glaube, ein großes Problem ist, wenn man ein ganzes Leben lang wenig nach Wort Gottes gefragt hat, dass man dann oft im Alter kaum noch eine Antenne besitzt, die wirklich in diese Richtung Wahrnehmungsmöglichkeit besitzt. Und deshalb ist es eine besondere Gnade und ein besonderes Geschenk, wenn man auch im Alter noch Zeit und Gelegenheit hat und auch Muße hat, überhaupt sich mit diesen geistlichen Dingen auseinanderzusetzen. Menschlich gesprochen sind ja die Kranken oder Schwerkranken und die Alten der Ewigkeit am Allernächsten. Obwohl die Gesunden ja nur meinen, sie hätten noch viel Zeit. Ich habe ja Gedanken gemacht heute Nacht auf der Heimfahrt, habe viel hin und her gebetet und auch dann heute Morgen, was soll ich Ihnen sagen? Und es ist ja sehr schwer, man kann in dieser kurzen Zeit, die wir zur Verfügung haben, ja nicht eine lange Predigt halten, sondern so eine ganz gezielte Sache, die man aus dem Zusammenhang sehr gut behält. Und dann dachte ich an ein Wort, fiel mir das so ein, und dann dachte ich, das kennen eigentlich alle. Und zwar steht es auch in den verschiedenen Synoptiken, also in den verschiedenen Evangelien, aber ich will es mal herausgreifen aus dem Lukas-Evangelium, 11. Kapitel, Vers 9. Das kennen Sie alle. Da steht nämlich, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Nochmal, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Na nun mal ganz ehrlich, ich will keine Finger sehen. Aber haben wir das nicht alle schon mal irgendwo ausprobiert? Vielleicht in einer Situation da, wo einem sowieso das Wasser am Hals stand. Ich kann mich gut erinnern, dann so, wo man vor Schwäche schon nicht mehr beten konnte. Die Zeiten gibt es ja auch. Wo man dann so aufgegeben wird von den Ärzten. Wo man eigentlich nur noch einen Gedanken im Hinterkopf hatte. Und der hat mich abends begleitet in die Nacht. Und wenn ich morgens wach wurde, dann war dieser Gedanke wieder da. Das ist unheimlich wichtig. Wissen Sie, was das war? Danke, Herr Jesus, du bist da. Mehr habe ich nicht mehr beieinander gekriegt. Aber vielleicht hat der eine oder andere von uns doch mal probiert, schon mal versucht. Er hat mal, wie hier so steht, bitten, klopfen oder suchen und klopfen. Hat es funktioniert? Wie viele sehe ich und höre ich, die irgendwo in irgendeiner Situation in ihrem Leben mal, weiß ich, Schwierigkeiten oder Probleme, wir wollen ja gar nicht unbedingt an den Krieg denken, aber wo vielleicht die Bomben fielen, aber irgendwie eine ausweglose Situation und dann nichts wie an, Entschuldigung, an den Feuermelder Gottes, nicht so, dann kann man auf einmal beten. Und dann macht man vielleicht die Erfahrung, hat gar nichts gebracht. Kennen Sie die Erfahrung? Dass man da steht und hat nicht funktioniert. Und dann kommt ganz bald die Aussage oder so die von daher resultierende Gedanken oder auch der Satz dann aus unserem Mund als Ergebnis. Dann muss das mit Gott nicht stimmen. Sondern mal besonders so im Blatt. Dann stimmt das einfach nicht mit Gott. Aha. Unsere Erfahrung hat mir also gezeigt, mit Gott, das stimmt einfach nicht so. Also, all die frommen Sprüche, nicht, und all die Pastoren hier, nicht so, Die haben ja alle Unrecht, die wollen das Volk ja nur verdummen und was dann so für ein Zeug gequatscht wird, ne? Entschuldigung, darf man mal so ganz ehrlich sein. Kennen Sie nicht das Gequatsche und dumme Gerede? Kennen Sie das nicht? Aber ist das denn wirklich so? Wenn der Jesus das hier so sagt, bittet, suchet, klopfet, dann ist das ein Befehl. Dann ist das eine Aufforderung an uns, dass wir das einfach mal ausprobieren können. Und es geht ja hier in diesem Textzusammenhang in Lukas 11 eindeutig um die Frage, die Jünger hatten sie ihm gestellt, die Bitte damit verbunden, weil sie selber nicht richtig beten konnten, Herr, lehre uns beten. Und dann erzählt der Jesus ihnen ja praktisch ein Gleichnis, er formuliert es in einem Bild und zwar in folgendem Bild. Er sagt, schaut mal, da ist ein guter Freund, der bekommt nachts Besuch. Stellen Sie sich vor, so Ihren allerbesten Freund, der beste Nachbar oder Freundin, mit der Sie sich wirklich gut verstehen, die Betreffende oder der Betreffende kommt so bei Nacht und Nebel, ich liege gerade so im ersten Schlaf, das muss ich nur natürlich vorstellen, damals spielte sich das ganze Familienleben in einem Raum ab, also Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, alles ein Raum, ne? Klar. Und jetzt liegen Sie so als Vater und Mutter, so mit Ihren 5 oder 8 oder weiß ich wie viele Kinder damals, vielleicht auch 12, liegen Sie mit den ganzen Kindern in einer großen Schar, in einem großen Wohn-Schlaf-Küchenraum, ne? Ja, so. Und draußen? Ey! Hans, ich habe Besuch bekommen, mach doch eben auf. Ich brauche noch unbedingt ein bisschen Brot und ein bisschen Butter und hast noch ein paar Schnitzel und ein paar Koteletts übrig, nicht so? Mensch, der da drin, der schreckt hoch, der Hans, und denkt, Kern, wer macht denn da so ein Palaver mitten in der Nacht und schon geht's wieder. Hans, bist du wach? Jo, sagt der Hans da drin. Mensch, mach doch nicht so einen Krach hier, meine ganze Familie wird ja wach. Also sei still, mach was du willst, aber ich kann dir nichts geben, wenn ich aufstehe, dann sind die ganzen Kinder, aber stell dir mal vor, dann gekreische, wenn der Säugling auch seine Sirene dann noch einschaltet. Das ist die ganze Nacht vergessen. Also Ruhe da draußen. Und schon wieder. Oh Mann, der Hans, der ist schon bald am Kochen da drin, ne? Und sagt, Mensch nochmal, ach gern, man kann, ach, was soll ich noch machen? Also, bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Er muss aufstehen. Er muss aufstehen, warum? Weil er dann draußen keine Ruhe gibt. Also, er schlüpft aus seinem Bett, so vorsichtig wie möglich, damit seine Familie nicht auch wach wird, macht die Tür auf und hätte ihm am liebsten erstmal so richtig einen Marsch geblasen. Nicht? Aber, naja, so was willst du denn haben? Naja, gut, okay, so, hier, kannst du haben, habe ich noch übrig, okay, so. Der Jesus gebraucht dieses Bild, dieses Gleichnis und macht damit Folgendes klar. Er sagt, hier dieser liebe Hans, der ist nur aufgestanden, ich habe diesen Namen Hans jetzt einfach mal so gebracht, er ist nur aufgestanden, weil der da draußen einfach keine Ruhe gegeben hat. Weil er immer weiter geklopft hat. Sonst wäre wirklich alles zu spät gewesen. Und nun sagt der Jesus, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Und dann kommt gleich die Bestätigung dahinterher, nämlich dann sagt er, wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. Ja, Moment mal, Frage. Was stimmt denn jetzt nun? Meine Erfahrung oder das Wort Gottes? Nochmal, wir sagen vielleicht aus der Erfahrung von vor, weiß ich, so etliche Jahrzehnte, wo wir das mal zurücklegen, probiert haben, da haben wir irgendwann angefangen zu beten. Ne? Warum? Weil irgendwie eine Situation war und da haben wir gemeint, Gott könnte doch jetzt eigentlich mal, wenn er Gott ist, dann dürfte er schon mal ein bisschen was hier tun. Ne? Und wir haben wirklich mal, schon seit langem vielleicht nicht mehr, na, Tischgebet war noch drin und abends so auch unser Abendgebet, nur damit, das hat der Jesus hier nicht gemeint, sondern er meint ein ehrliches Gebet, was das ist, sehen wir gleich noch. Nur,
wenn das nun nicht funktioniert hat, wenn die Hilfe so nach dem, wie wir uns das gedacht haben, nicht eingetroffen ist, ob das dann mit Gott stimmt oder nicht stimmt? Glauben Sie wirklich, dass man das von da ableiten kann? Wohl kaum. Wohl kaum. Der Jesus sagt nämlich hier, wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Das heißt, der Jesus sagt, wer diesen Versuch unternimmt, der wird die Erfahrung machen, dass das 100% funktioniert. Tja, du liebe Zeit, jetzt sitzen wir irgendwo in der Falle. Wie löst sich denn das Problem jetzt? Ich hab doch probiert, werden Sie sagen, aber es hat eben doch nicht geklappt. Ich habe doch geklopft und das hat sich eben gar nichts getan. Die Tür ging nicht auf. Gott hat nicht gehört. Woran liegt das eigentlich? Sagt der Text darüber etwas aus? Ja, er sagt etwas aus. Aber grundsätzlich, beten oder bitten können hat eine Voraussetzung. Ich muss es mal vielleicht zunächst mal ganz grundsätzlich so sagen, dass wir überhaupt beten können. Ich sage es nochmal, dass wir überhaupt beten können, ist ein unwahrscheinlich schönes und großes Geschenk, was wir haben aufgrund dessen, dass der Jesus in diese Welt kam, für uns gestorben ist und auferstanden ist. Dadurch ist überhaupt erst Beten möglich, das heißt, der Zugang zu Gott ist dadurch erst ermöglicht worden. Stell dir das mal vor. Und dann gehen wir ja leider manchmal so hin, kenne ich ja vom Elternhaus her so, dass man zwar so gerade noch so ein Tischgebet und vielleicht auch dann müde bin ich, gehe zur Ruhe, schließe meine Augen zu, nicht, und so weiter. Nur, ist man wirklich mit seinem Herzen noch dabei? Oder ist das eben so ein gutes, auswendig gelerntes, ich hätte fast gesagt, Kindergebet? Da möchte ich nicht die Bedeutung schmälern, der Aussage dieser Gebete. Die Aussage ist gut, nur stehe ich mit meinem Herzen dahinter. Gott, er erhört Gebet, sagt uns dieses Gleichnis, weil Gott uns ein guter Freund sein will. Aber aufgrund dessen, dass Jesus in diese Welt kam, okay? Dass er für dich gestorben und auferstanden ist, okay? Gott zweitens erhört Gebet, weil wir ehrlich, drängend, aufrichtig vor ihm beten und auch bitten. Das dritte, der Jesus sagt uns in diesem Gleichnis, dies in einer Befehlsform, dass wir bitten, suchen und klopfen sollen. Und damit verbunden, sage ich nochmal, gleich diese Bestätigung oder das Siegel seinerseits, dass wir dann auch die Erfahrung machen werden, dass wir, wer bittet, empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und doch bleibt manchmal dies so wie so ein, ja, so ein grauer Schleier über uns dann hängen, nach so einem Versuch hat nicht funktioniert. Deshalb müssen wir im Text einmal weiterschauen, wo liegt die Begründung oder wie begründet der Jesus, wie begründet hier dieses Wort, dies, dass wir die Erfahrung oft nicht machen können. Und ich glaube, jetzt sollten wir ganz gut aufpassen. Ich denke, jeder von uns möchte doch in seinem Leben mal Gebetserfahrungen machen, oder? Möchten Sie nicht auch mal Gebetserhörung haben? Ich will vielleicht mit einem kleinen Erlebnis hier mal überleiten. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend wichtig, dass wir uns das mal sagen. Gebet ist nicht nur eine Sache von hochintellektuellen Leuten. Das heißt also, nicht nur der kann beten, der dann so etliche Semester vielleicht auch studiert oder vielleicht sogar Theologie studiert hat. Jeder Mensch, der bewusst zu dem Herrn Jesus Christus kommt, kann beten, hat Zugang zu Gott. Ob alt oder jung, ob reich oder arm, ob Intellektueller, Akademiker, ob, weiß ich was, intelligent oder, Entschuldigung, aber ganz dumm. Spielt keine Rolle. Ich kam vor
na, wie lange ist das zurück? Ein paar Jahre, jedenfalls kann ich es nicht mehr genau sagen. Jedenfalls vor ein paar Jahren in ein Haus, eine Familie, wo ich ein Stück mit einquartiert war. Kam da an, wir saßen noch zusammen, so war am Nachmittag, abends begann dann die Woche dort. Und in dieser Familie war einer der Söhne mongoloid. Das heißt, diese Menschen mit geschwollenem Schädel. Geistig sehr unterprivilegiert. Die Eltern fragten mich, wie es mir jetzt so gesundheitlich geht und wie es so und so, naja. Ich erzählte so ein bisschen, mit einem Mal stand dieser Junge auf, oder junger Mann, war so bei 20 Jahre alt, stand auf und ging. Nach einigen Augenblicken, als er das Zimmer verlassen hatte, fragte die Mutter mich, wissen Sie, warum der, ich weiß den Namen im Moment nicht mehr, warum der gegangen ist? Ich sag, nee, war das zu schlimm, was ich erzählt habe, dass er das nicht verkraftet hat? Und dann sagte sie, nein. Der ist auf sein Zimmer gegangen und betet für sie. Es ist also nicht entscheidend, welchen Schulbildungsgrad der Betreffende hat, sondern entscheidend ist, ob ich einen Zugang zu dem lebendigen Gott habe durch den Herrn Jesus Christus. Und deshalb bestätigt hier dieses Wort etwas ganz Wichtiges, Folgendes. Ich lese das einmal jetzt vor. Also, wer da bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Und jetzt kommt nochmal eine gleichnishafte Rede. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür biete? Und so er ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange für den Fisch biete? Oder so er um ein Ei bittet, der ihm einen Skorpion dafür biete? Um das auf einen Nenner zu bringen, wenn, ich sage jetzt mal gute Eltern, wenn Eltern ihren Kindern schon Gutes geben müssen, ob sie wollen oder nicht. Dafür lieben sie doch ihre Kinder, nicht? Man kann doch gar nicht anders, als seinen Kindern Gutes zu tun. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes tun wollen, wenn wir als menschliche Eltern ja nur wirklich nur ein Tropfen sind gegen das ganze Meer der väterlichen Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus uns offenbart hat. Wenn Sie den verlorenen Sohn einmal in Lukas 15 lesen, dann sehen Sie etwas von dieser erbarmenden Liebe des Vaters im Himmel, die sich unser annehmen möchte. Ja? So, jetzt steht da ein wunderbarer und entscheidender Satz, der diesen ganzen Text aufklärt. So denn ihr, die ihr arg seid, also nicht immer gut, ne? Wir sind da auch als Eltern manchmal ganz schön schräg, ne? Obwohl ihr also arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, jetzt steht es entscheidend hier, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Moment. Die Frage, die dieser Text uns hier nun stellt, ist, um was bittest du? Was suchst du? Um was klopfst du an? Der Text sagt hier nicht, wie so allüblich in unserem Hinterkopf, nämlich hier Lukas 11, Vers 9, den hat man noch aus dem Konfirmandenunterricht im Hinterkopf, nicht wahr? Habe ich oft genug auch meinen Konfirmanden dann mitgegeben. Nur aber bitte im Zusammenhang, im Zusammenhang. Nicht nur bittet, so werdet euch, suchen, so werdet ihr. Klopft an, dann werdet euch. Moment. Um was denn, bitteschön? Lieber Gott, schenk mir ein neues Auto. Lieber Gott, schenk mir ein schönes neues Haus. Lieber Gott, dies und jenes und noch... Oh, nein. Dafür ist Gott nicht in erster Linie zuständig. Sondern wissen Sie um was? Wer darum bittet, dass Gott ihm den Heiligen Geist gibt. Aber was ist das denn? Heiliger Geist. Der Heilige Geist... Pfingsten, kennen ja so die Pfingstgeschichte, der Heilige Geist kam auf die Jünger, auf die Apostel und dann auf die Gemeinde Jesu
Und Gott hat durch seinen Geist seine Gemeinde lebendig gemacht, hat ihnen also Leben verliehen. Aber was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes an den Menschen in dieser Welt? Was ist die Aufgabe? Im Johannesevangelium im 16. Kapitel wird das ein bisschen aufgeklärt. Und zwar steht dort in Johannes 16, was die Aufgabe im Einzelnen ist. Und ich möchte das in diesen drei Teilen, die hier dastehen, noch kurz zeigen. Das Erste. Wenn derselbe Geist Gottes, also der Heilige Geist, kommen wird, wird er, steht hier in Johannes 16, Vers 8, der Welt die Augen auftun über drei verschiedene Dinge. Der Geist Gottes hat die Aufgabe, dem Menschen die Augen aufzumachen. Ihm also, ich hätte fast gesagt, so eine Laterne aufzustellen, so mit Dimmer, so ganz langsam, aber sicher ihm Licht zu geben, damit er Durchblick bekommt für sein eigenes Leben, auch was in seinem eigenen Herzen und Leben ist. Gott schenkt Licht. Er macht die Augen auf für uns. Er schenkt uns also geöffnete Augen. Und zwar über drei Dinge. Erstens über deine Sünde oder grundsätzlich über die Sünde. Zweitens über die Gerechtigkeit und drittens über das Gericht. Der Geist Gottes hat also die Aufgabe, uns da zu helfen, dass wir diese drei Grundelemente überhaupt entdecken können. Nochmal das Erste. Der Geist Gottes schenkt uns Licht, öffnet uns die Augen über die Sünde. Und jetzt wird hier erklärt, sagt uns der Herr Jesus, was denn eigentlich die Sünde ist. Am liebsten würde ich jetzt mal so im Konfirmandenunterricht, würde ich am liebsten mal fragen, was ist denn die Sünde? Was bezeichnet der Jesus als die schlimmste Sünde überhaupt? Wissen Sie das? Was denn? Bitte? Aha. Das ist genau richtig. Nicht nur der Abfall von Gott, sondern der Jesus bezeichnet das als allerschlimmste Sünde, dass die Menschen nicht glauben an ihn, den Herrn Jesus. Verstehen Sie? Man kann also davon ausgehen und kann sagen, oh, ich glaube auch an Gott. Manche sagen sogar, sie glauben an ein, Entschuldigung, höheres Wesen, ja? Entschuldigt, aber dann wäre die Katze auf dem Dach ja auch ein höheres Wesen. Nur an ein höheres Wesen zu glauben, an irgendeinen Gott, auch wenn es der Gott, weiß ich wie, wäre, auch der Gott des Alten Testaments, alles in Ehren, nur zu diesem lebendigen Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, kommt uns in unserer Zeit nur entgegen durch seinen Sohn Jesus Christus, auf keinem anderen Hintergrund. Können wir also die Erfahrung machen, dass Gott uns lieb hat, dass wir Zugang bekommen zu ihm. Also, Gott schenkt uns geöffnete Augen durch seinen Geist aufgrund dessen, dass er uns jetzt Licht schenkt für die entscheidend schlimme Sünde. Und die schlimmste Sünde ist, dass du oder ich, dass wir nicht an den Herrn Jesus Christus glauben. Das ist die schlimmste Sünde, die es überhaupt gibt. Zweitens, der Geist Gottes schenkt uns Licht über die Gerechtigkeit. Und hier steht nun erklärend auch, über die Gerechtigkeit, dass ich, sagt der Jesus, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht mehr seht. Frage, was macht der Jesus denn da oben beim Vater im Himmel? Entschuldigt, ich sage oben, nicht? Aber er ging ja von den Jüngern weg, das war ja durch die Wolke. Er hat sich ihnen entzogen in die himmlische Welt, in eine andere Dimension. Aber, ja, wie sieht es aus? Hier Gerechtigkeit, was macht er, dass er da zum Vater gegangen ist? Er ist dorthin gegangen als ewiger, sagt die Bibel, hoher Priester. Und der hohe Priester war dazu da, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Also, ein Opfer zu bringen, was den Menschen und Gott wieder zusammenbringt, weil sie durch die Sünde voneinander getrennt sind. Und jeder natürliche Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, ist durch die Sünde absolut, also wirklich so absolut von Gott getrennt, dass überhaupt keine Gemeinschaft mit ihm möglich ist. Und dieser ewige hohe Priester, der Jesus, er ist jetzt beim Vater im Himmel für uns. Wisst ihr wozu? Damit er uns wieder mit Gott in Verbindung bringt. Versöhnt. Großartig. Das ist ein Riesengeschenk. Und darüber gibt Gott uns also Licht, dass wir erkennen, Mensch, nur durch den Herrn Jesus gibt es die Möglichkeit, wieder Zugang zu bekommen zu Gott. Also wieder Gemeinschaft zu bekommen mit dem lebendigen Gott, der mich ja segnen möchte. Und das Dritte, hier über das Gericht, das ist sehr seltsam, was hier steht, über das Gericht, dass der Fürst als Begründung, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ja, Moment mal. Hier steht ja gar nicht, dass wir ins Gericht kommen. Das geht ja noch gar nicht daraus hervor. Sondern hier steht, dass der Fürst dieser Welt, wer ist das? Der Fürst dieser Welt. Satan. Satan, der Teufel, ist der Fürst dieser Welt. Dass der bereits gerichtet ist, steht da. Und jetzt gut aufpassen. Im Matthäus-Evangelium, 25. Kapitel, da wo der Jesus vom Welt- oder Endgericht spricht, da zeigt er, wofür oder für wen diese sogenannte Verdammnis, der Ort der Verdammnis ist. Wissen Sie für wen? Für Satan und die mit ihm abgefallenen ehemaligen Engel, nämlich Dämonen. Das heißt also, die Verdammnis, der Ort der Qual, ist gar nicht gedacht für Menschen im Ursprung, sondern ist gedacht für wen? Für Satan und seine Helfeshelfer. Und deshalb sagt uns der Jesus, darüber gibt uns nun der Geist Gottes Licht und macht uns ganz klar, pass mal gut auf, willst du unbedingt in Gemeinschaft bleiben, bleiben, nämlich derjenige, der keine Gemeinschaft mit Gott hat, weil er durch die Sünde von Gott getrennt ist, der hat Gemeinschaft mit Satan. Da gibt es keinen neutralen Zustand. Willst du unbedingt mit dem, der gerichtet ist, einmal Gemeinschaft haben in der Verdammnis? Ich denke doch nein, nicht? Ich möchte mit dem keine Gemeinschaft haben, mit Satan. Hier nicht und in der Ewigkeit in der Verdammnis auch nicht. Und deshalb ist es entscheidend wichtig, dass wir glauben an den Herrn Jesus Christus. Nun, hier klärt sich also jetzt dieses Wort. Hier steht also in Lukas 11, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Also, bitten, suchen, klopfen, bezieht sich auf was? Darum zu beten, Herr Jesus, gib mir bitte durch deinen Heiligen Geist das, was ich erkennen muss, um gerettet zu werden. Wenn jemand darum betet, dass er gerettet wird, dass er nicht in der Hölle kommt, wenn jemand darum betet, wirklich heil zu werden mit dem lebendigen Gott, wenn jemand darum betet, wirklich nicht verloren gehen zu müssen, wenn jemand darum betet, Herr Jesus, bitte hier, nimm du meine Schuld, die ich erkannt habe, nimm mein Leben, nimm alles, was ich gelebt habe, auch das, was ich nicht mehr weiß, aber bitte nimm es unter deine vergebende Liebe und bitte vergib mir aufgrund dessen, was du getan hast dort auf Golgatha, durch dein Blut. Wer das tut, wer so kommt, wer so klopft, wer so bittet, wer so sucht, ehrlich und aufrichtig, der wird die Erfahrung machen, dass Gott ganz sicher hören wird. Also, dieses Wort bittet, suchet, klopfet. Hier geht es darum, dass das Erste erstmal geschehen muss. Und darum geht es hier, nämlich Versöhnung mit dem lebendigen Gott. Nicht irgendwo so um irgendwelche Dinge, die wir gerne mal gerade haben wollen. Ich denke, so zwischendurch nachher beim Kaffee kann ich noch das eine oder andere Beispiel erzählen, was auch vielleicht dann so ein bisschen helfend sein kann. Lasst mich aber abschließen mit einem Erlebnis. In Berlin bin ich am Ende des Monats wieder, kam ein Studienrat zu mir, also ein wirklich hochintelligenter Mann, dazu noch Biologe. Er hat Biologie studiert, aber eigentlich nicht nur für Schulfach, sondern er wollte eigentlich da seine Professur machen, wollte auch vielleicht in die Industrie, also ein hochintelligenter Mann. Natürlich geprägt von der Evolution, beziehungsweise von seinem Denken, dass die Erde halt durch einen Urknall entstanden ist und
dann sich alles so aus dem Nichts oder aus der Urzelle entwickelt hat und dass wir dann irgendwie so natürlich Nachfahren der Affen sind. Entschuldigung, nicht? Also ich möchte keiner sein, sonst wäre mein Urgroßvater vielleicht ein Uran-Utan oder ich weiß nicht, vielleicht ein Gorilla gewesen. Nicht? Also den Vorfahren habe ich nicht. Vielleicht, weiß nicht, wer sonst noch nicht, aber ja. Ich kam mit ihm ins Gespräch nach einem Vortrag dort in Berlin. Er kam nach einem Vortrag also zu mir und sagte, also zu diskutieren über Evolution und so, das bringt nichts. So, warum nicht? Ja, sagte er, da bin ich so beschlagen, da stecke ich sie in jede Ecke. Ich sagte, das mag sein, ist auch gar nicht Sinn und Sache, nicht? Sondern mir geht es ja um was völlig anderes. Sie können mir die Evolution nicht beweisen und ich kann Ihnen vieles andere nicht beweisen. Aber ich kann Ihnen ein Angebot machen. Ja, sagt er was? So, passen Sie auf. Wir beiden beten miteinander. Er guckt. Naja, mir geht es ganz einfach darum, ich kann Ihnen Gott nicht beweisen, aber Gott beweist sich selber. Ja, sagt er, wie meinen Sie das? Oh, passen Sie auf. Ich sage, ihr klären ganz einfach, wie man zu Jesus kommen kann. Das heißt, Sie sind doch Sünder. Ja, sagt er, das habe ich inzwischen kapiert. Ich sage, Sie brauchen also Versöhnung mit Gott. Ja, ja, sagt er, klar, aber trotzdem kann ich irgendwie an Gott nicht so richtig glauben. Ich sage, das ist gar nicht schlimm. Wir können ja Probe auf Exempel machen. Also, wären Sie bereit zu beten, zum Beispiel so ganz einfach, Herr Jesus Christus, ich habe da sehr viele Probleme mit der ganzen Existenzfrage, ob du überhaupt existent bist. Ich habe da Probleme mit deiner Realität, überhaupt mit der Realität Gottes. Ich habe da Probleme überhaupt mit Beten und so. Ich weiß gar nicht, ob du wirklich da bist. Aber wenn du wirklich Realität bist, wenn du wirklich da bist, dann bitte offenbar du dich mir. Ich möchte nämlich gerne wirklich anders leben. Ich möchte gerne dann, wenn du da bist, auch Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte gerne dann unter deiner Führung leben, ganz echt und ehrlich. Also Herr Jesus, wenn du wirklich da bist, bitte, dann offenbar du dich mir. Ich möchte es ganz ehrlich so vor dir sagen. So hat er das dann einfach so Satz um Satz, wie ich ihm das vorgebetet habe, nachgebetet. Dann habe ich mich verabschiedet, bin dann am nächsten Morgen wieder Richtung Heimat gefahren und als ich dann am nächsten Tag zu Hause meine Post bekam, war schon ein Brief von ihm dabei. Und in diesem Brief schrieb er, ich habe mir das zwar ganz anders vorgestellt, aber in derselben Nacht noch hat Gott sich in meinem Leben offenbart. Ich habe ihm ganz klar jetzt mein Leben anvertraut. Ich weiß, dass Jesus Christus lebt. Ein Oberstudienrat, hochintelligenter Mann, hat es gewagt, einmal ehrlich, wie es hier steht, zu bitten, ehrlich zu suchen, ehrlich zu klopfen. Was hat sich getan? Gott hat ganz direkt geantwortet. Wer so ehrlich zu dem Herrn Jesus kommt, der darf auch die Erfahrung machen, dass Gott in seiner Gnade auch dieses Gebet erhört. Das ist das Gebet, von dem der Jesus hier also spricht und was ganz sicher erhört wird. Deshalb, das kann man nicht als kleinen Test machen. Bitte, nicht nur mal so probieren und wenn der dann funktioniert hat, dann sagt man, okay, tschüss lieber Gott, bis zum dritten Schlaganfall, nicht? Dann komme ich nochmal vorbei. Dann kann es zu spät sein. Spielen mit der Liebe Gottes ist unheimlich gefährlich. Aber, ich sage nochmal, wer so ehrlich bittet, klopft und sucht, der darf auch die Erfahrung machen, dass Gott in seiner Gnade sofort reagiert und handelt. Gott segne uns dazu miteinander. Amen. Ich wollte zu dem eben Gesagten einfach noch so ein paar Beispiele erzählen, so mitten aus dem Leben. Und ich denke, das kann uns manchmal doch eine ganze Menge Anleitung und Hilfe sein. Ich traf eine schon ältere Dame, so um 70 Jahre herum, die ihr Leben sehr viel, ja, wie soll ich sagen, alles ausprobiert hat, was irgendwie das Leben hergeben könnte. Sie war ein paar Mal verheiratet. Sie hat manches an Not durchlitten. In dem Ort, wo sie dann zuletzt wohnte, hat sie die Bevölkerung drumherum nie nüchtern gesehen, weil sie mit ihrer sehr bewegten Vergangenheit einfach nicht fertig werden konnte. Und bei allem, was sie ausprobiert hat, was Sinn und Erfüllung ihres Lebens bringen sollte, merkte sie alles nichts, alles Leere, aber mit 2e oder mit 20e. Sie kam, weil sie eigentlich ins Krankenhaus sollte, beziehungsweise in ein Haus zur Entziehungskur, man das aber dann abgelehnt hatte aufgrund ihres Alters und man sowieso sonst nicht mehr wusste, was man mit ihr anfangen sollte in unser Zentrum. Wir haben ja vom Missionswerk Neues Leben so ein Freizeithaus und Freizeitzentrum, wie sie auch in Cressona so ein Freizeithaus haben. Und dort wurde sie durch irgendwen halt hinvermittelt oder hingebracht und da soll sie halt versuchen, mal da ein paar Tage zu leben. Sie war einige Tage, bevor ich eine Freizeit dort hatte, schon im Haus, in einer anderen Gruppe, in einer Freizeit. Sie hat das ein oder andere vom Evangelium her, von daher gehört. Und ich weiß jetzt nicht, ob es der erste oder der zweite Tag war in meiner Freizeit. Dann kam sie und fragte, ob ich mal Zeit für sie hätte, ob ich mit ihr sprechen würde. Da habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Wir sprachen dann miteinander und sie signalisierte, dass sie so nicht mehr weiterleben könnte und auch nicht mehr wollte und dass sie völlig am Ende sei. Auch mit dem Alkohol und Nikotin und weiß ich, was alles für Probleme da waren. Sie hat dann bewusst angefangen, in meinem Beisein zu beten, den Herrn Jesus Christus anzurufen, ihr doch Licht zu schenken über ihrem Leben, und ihr Leben doch irgendwie in die Hand zu nehmen. Und das Wunderbare geschah dann, dass sie wirklich Erkenntnis ihres Lebens bekam, Licht bekam darüber, wie sie wirklich mit Gott in Ordnung kommen könnte. Und dann hat sie alles das, was in ihrem Leben war, auch an Schuld bekannt und den Herrn Jesus gebeten, ab sofort die Führung in ihrem Leben zu übernehmen. Von Stund an war sie trocken. Von Stund an war sie trocken. Was das heißt, wissen Sie, für einen Alkoholiker, nicht? Sie war massiv Alkoholiker. Gott hat viel Gnade geschenkt, auch zur weiteren Genesung. Sie kam dann einige Zeit später, weil sie auch Diabetes hatte, ins Krankenhaus und dort im Kreiskrankenhaus wurde sie dann gefragt, weil man sie dort ja als so Alkoholleiche oft oder öfter eingeliefert hatte und man sie von daher sehr gut kannte, wurde sie von dem Oberarzt gefragt, wieso sie trocken sei. Sie wäre ja so verändert, wo sie eine Kur gemacht hätte. Und dann sagte sie, eine Kur hat man mir nicht mehr genehmigt aufgrund meines Alters. Aber dann hat sie klar Zeugnis gegeben. Zunächst hat sie gesagt, sie war ein neues Lebenszentrum. Aber sie hat dort ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Und seitdem sie eben mit dem Herrn Jesus lebt, war das Problem Alkohol etc. bewältigt. Da, wo jemand also ganz ehrlich und echt zu dem Herrn Jesus kommen möchte, wo er ehrlich bittet, mit Gott versöhnt zu werden, Zugang zu bekommen zu dem lebendigen Gott, da ist Gott sehr gnädig, auch noch im hohen Alter. Nur wenn Gott dann Gelegenheit schenkt, sollte man diese Zeit und Gelegenheit der Gnade nicht irgendwie so einfach locker überfahren. Wer ein Stoppschild Gottes überfährt und einfach eine Kreuzung betritt, der kann auch da zu Tode kommen. Könnte ja mal ein dickeres Auto kommen, nicht, als ich selber bin. Aber ein anderes Beispiel. Ich bin sehr oft in Korsika zu Freizeiten gewesen und in Korsika ist ja die Fremdenlegion der Franzosen dort stationiert. Sie haben dort ihr Heimatcamp oder ihre Kaserne auf der Insel Und von dort aus gehen sie dann nach Djibouti oder nach Südamerika oder wo immer sie so als Noteinsatztruppe gebraucht werden. Vor ein paar Jahren wurde ein Zaire, dieser Überfall war auf die weiße Bevölkerung, sind die ja auch so als Schnelleingreiftruppe dorthin geschickt worden. Und da begegnete mir auch ein junger Mann, oder verschiedene zunächst mal. Wir sind mehrere dann von dieser fremden Legion, von diesen jungen Männern bewusst zum Glauben gekommen. Das ist aber eine Geschichte für sich. Oder auch vielleicht ich sie einfach mit ein bei der Gelegenheit. Die kamen von Djibouti zurück vom Einsatz. Wie die dort leben, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, dort am Horn von Afrika. Die bauen da Befestigungen und so weiter. Und Djibouti ist ein Land und eine Stadt, so ähnlich wie Luxemburg Stadt ist und auch ein Land ist. Oder auch in anderen Ländern wie Mexico City und auch das Land. Dort in Djibouti hat man eine Befestigung gebaut um die Stadt herum, weil die Bevölkerung so jämmerlich arm ist und die müssen ja irgendwo oder versuchen zumindest irgendwie ihren Hunger dort zu stillen, dass sie Beschäftigung bekommen, dass sie irgendwie ein bisschen Geld bekommen, auch um ihre Familien zu ernähren. Und wer da so bei Nacht und Nebel versucht, in die Stadt reinzukommen, wird einfach abgeknallt, im wahrsten Sinne des Wortes. Furchtbar, grausam. Und dann war Folgendes passiert, die sind da in die, so ein paar haben versucht, in die Stadt reinzukommen, man hat einfach auf die Leute geschossen. So im Scheinwerferlicht hat man dann 12 Mann gezählt, die man erschossen hat. Und am nächsten Tag, als es Morgen wurde, es wurde ja alles dann genau schriftlich festgehalten, da waren dann nur noch 11. Wahrscheinlich hat sich einer nur tot gestellt, ist jedenfalls dann einer weggelaufen. Jetzt fehlte der 12. Mann, der ja schon eingetragen war, nicht? Da gibt es ja keine Namen. Halt 12 Mann tot, die werden dann irgendwo verscharrt und damit hat sich das. Jetzt brauchte man den 12. Die haben sich den 12. einfach besorgt, nicht? Das ist Fremdenlegion. Ich will das nur mal so angedeutet haben. Aus so einem Hintergrund kommen diese Jungs. Die meisten sind schrecklich kaputt. Einer schrieb mir mal in einem Brief, in einem seelsorglichen Brief, ich will nur mal so eine Formulierung gebrauchen. Wer in die Fremdenlegion geht, hat mit Sicherheit einen Sprung im Kristall seines Lebens. Wer hier ist, erlebt, wie dieser Sprung, wo so ein Riss, ja, dann zur klaffenden Wunde wird. Diese Jungs kamen von Djibouti, diese Männer von Djibouti zurück. Wir hatten in Korsika ein Hotel gemietet, um da Freizeiten durchzuführen. Und 3 Mann kamen, sie hörten zwar vom Taxifahrer, da ist jetzt so eine, ich sage jetzt mal, so wie die Taxis oder Taxifahrer Ihnen das gesagt haben, eine deutsche Sekte ist da drin. Die haben keine Ahnung von Evangelischen da so viel, da ist alles Katholizismus. Also eine deutsche Sekte ist da und die machen da so irgendwie so komische Sachen, jedenfalls Urlaub. Diese 3 sprachen alle Deutsch. Der eine war ein Österreicher, der andere ein Sizilianer, aber in Deutschland groß geworden, seine Eltern als Gastarbeiter hier. Und der dritte war ein Holländer und der sprach auch gut Deutsch. Und weil es jetzt um deutsche Urlauber ging und um deutsche Sekte in Anführungsstrichen, da hat man sich gesagt, Mensch, wenn der Deutsche, wollen wir zumindest mal gucken, was da läuft. So kamen sie dann in die Abendveranstaltung der Freizeit und kamen da rein, wollten an die Bar, die natürlich nicht mehr da war. Und dann habe ich sie einfach reingebeten, habe gesagt, sie können gerne teilnehmen, kommt da rein, wir sangen gerade frohe Lieder per Gitarre. Naja gut, ich bat sie dann, dass sie sich mal vorstellen sollten. Und dann standen sie auf, hacken beieinander, grüßten, nicht? Und dann nannten sie ihren Namen. Jetzt kommt das Interessante, die haben ja ihre Identität verändert. Ich heiße Rainer Wende. R, W, also Rainer und W, Wende. Und jetzt würde ich in der Fremdenlegion vielleicht Rudolf Waldheim heißen, ja? Verstehen Sie? Der erste Buchstabe des Vornamens und auch des Zunamens wird erhalten, aber dann wird der Name verändert. Damit also, die Vergangenheit irgendwo. So. Die stehen also auf, grüßen und nennen ihren richtigen Namen. Einer guckt den anderen von den dreien an, weil die ja noch nie ihren richtigen Namen gehört haben vom anderen. Jeder ja nur unter der falschen Identität. Jetzt kam er so ein bisschen, ja, sie wurden ehrlicher schon von da ein bisschen. Sie kamen dann jeden Tag, sie hatten Urlaub, jeden Tag, morgens schon in die Bibelarbeiten und so, ging das einige Tage. Und dann an einem Nachmittag kamen sie dann einer nach dem anderen an, weil sie jetzt und wollten mich sprechen und haben dann bewusst ihr Leben dem Herrn Jesus übereignet. Wirklich bewusst alles das, was Vergangenheit war, dem Herrn Jesus auch bekannt und ihn gebeten, ab sofort die Führung in ihrem Leben zu übernehmen. Und es gab Veränderung, das kann ich Ihnen sagen. Es ist nur so ein klein bisschen Gebetserfahrung, was sich dann so abspielte. Unsere Freizeit ging ja auch mal wieder zu Ende und wir mussten weg. Aber was wurde dann? Sie konnten ja nicht weiter so einfach an Freizeiten teilnehmen. Sie mussten ja auch wieder in die Kaserne zurück und sie hatten dann ja auch wieder ihren Dienst. Der Urlaub war zu Ende. Und dann haben wir darum gebetet, Herr, gib ihnen doch irgendwie einen Raum, wo sie miteinander Bibel lesen können. Da in der Kaserne, da haben die ihren Schlafraum, da sind 16 Mann drin. Wenn da einer unter diesen harten Burschen die Bibel aufschlägt, dem treten sie das Kreuz kaputt, nicht? Aber nicht, das ist unmöglich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Harte Gesellen. Wie gesagt, wir haben darum gebetet, Herr, gib doch einen Raum. Warum? Es ging doch hier darum, dass der Jesus verherrlicht wird. Und dass er mehr Raum gewinnt in diesen jungen Männern. Dass sie den Herrn Jesus, sein Wort kennenlernen. Bittet, suchet, klopfet. Was glauben Sie, was passiert? Ihr erster Dienst beginnt. Einer von Ihnen, er heißt Kurt, wird gerufen zum Kommandanten da. Er soll der Friseur der Legion werden. Er hatte mal so ein halbes Jahr eine Lehre gemacht, aber nie was ausgehalten, nicht? Also auch die Friseurlehre natürlich nicht, aber der wusste wenigstens wieder so schnippschnapp, wie das geht. Nicht? Der wurde also dann abkommandiert in den Friseursalon. Und das Interessante ist bei der Legion, wenn Sie der Friseur sind, dann haben Sie einen Terrain, also einen Raum, diesen Friseursalon, da ist er absolut Herr drin. Da ist er also ein Fünf-Sterne-General drin. Wenn da ein General reinkommt, will sich von ihm die Haare schneiden lassen, dann hat er das zu tun, was der kleine Soldat, der ja noch gar nichts ist, nur Friseur, was der sagt, das muss er tun. Also seltsame Modalitäten. Jetzt hat er Folgendes gemacht. Ich habe ihm dann natürlich Kassetten mitgebracht und geschickt und auch Liedkassetten und Predigten und alles Mögliche und natürlich auch Bibeln und Bücher. Und dann hat er seine Leute da so in den Sessel gesetzt, so vor den Spiegel, nicht? Er schnipp schnapp und dann hat er ihnen eine Bibel in die Hand gegeben und gesagt, so Johannes Evangelium, erstes Kapitel, jetzt fängst du an zu lesen. Und er hat so in aller Gemütsruhe oben, schnipp, schnapp, nicht? Willst nicht weiterlesen, nicht? Wenn du nicht liest, schneide ich nicht weiter, nicht? So ungefähr. Die haben ja alle nur so einen kurzen Stiftenkopf, nicht? So eine Mäcki-Frisur oder ich weiß nicht, wie nennt man das hier? Ja, versteht ihr, was ich meine? So, und dann passierte es, dass einer so richtig die Wut kriegte, hat die Bibel hingeschmissen und ist rausgelaufen. So klar, da war harte Missionstätigkeit, nicht? Eine harte Methode auch. Und dann kam er dann doch am späten Nachmittag ganz kleinlaut wieder. Warum? Wenn er so erwischt wird, eine Seite geschnitten, die andere noch nicht, geht in den Bau, ne? Also kann man ganz klein wieder, komm, sei bitte so gut, schneid mir meiner. Gut, okay, dann liest aber weiter, jetzt Kapitel 3, schön weiter, ja? Ja, sagt er, okay, wenn unbedingt sein muss, ne? So haben wir dann missioniert. Und das Schöne war, ab sofort, vom selben Tag, wo sie also nicht mehr zu uns ins Hotel kommen konnten, in die Freizeit, wo sie wieder Dienst hatten, hatten sie einen Raum, wo sie miteinander Bibel lesen konnten und beten konnten, ob Gott Gebete erhört. Einer dieser Legionäre hieß Klaus. Der Klaus war eine ganz besondere Type. Der kannte in der Hauptsache nicht mal so seinen Vorgesetzten, aber die Flasche, die kannte der, in- und auswendig. Und nun passierte Folgendes. Seine Legionszeit war dann zu Ende, er war also zum Glauben gekommen, seine 5 Jahre Dienstzeit waren dann um, er kam wieder hier nach Deutschland und ich habe ihnen damals gesagt, wenn ihr Probleme habt, kommen, bloß kein Blödsinn machen, sondern kommen. Einen haben wir dann anderthalb Jahre bei uns gehabt, bis er wieder richtig leben konnte, so im Zivilleben. Das ist so wirklich kleines Einmaleins dann der Seelsorge, auch der praktischen Seelsorge. Haben wir schon ein bisschen Erfahrung dann. Und er hat dann irgendwo in seinem zivilen Beruf, er war Kellner, wieder angefangen. Und irgendwie ist herausgekommen, dass er bei der Fremdenlegion war. Hat sich irgendwie verplappert oder so. Jedenfalls hat man ihn dann damit aufgezogen, ihn gehänselt. Kennen Sie den Ausdruck, hänseln? Ja, so. Man hat ihn also damit geärgert. Und dann war es irgendwo so weit, wo man ihn dann so in die Enge getrieben hat damit, dass er dann zur Flasche gegriffen hat und hat dann durchgedreht. Jetzt war das Problem, hat dann auch Schulden gemacht, natürlich auch Schulden vor seiner Legionszeit. Er hatte geheiratet, eine junge Frau, die dann auch Christin geworden ist, bewusst ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut hat. Naja, ich hörte jedenfalls, das heißt, ich hatte Dienst in Ulm, der war noch weiter im Süden, in der Nähe von Oberstdorf, im kleinen Walsertal. Da hatte er seinen Job. Ich war in Ulm und war betend irgendwo so, ich denke, ich sollte ihn mal besuchen. Bekam aber am Tag vorher noch einen Anruf, irgendwie Holland in Not, fahr mal hin. Ja, ich sage, okay, Herr, nicht Telefon, und innerlich war mir sowieso, ja klar, ich bin hingefahren. Als ich hinkomme, war dann nur seine Frau, die sehr zerknittert aussah, irgendwie verheulte Augen, nennen Sie, ich komme da rein, ich kannte sie noch nicht. Ich sage, was ist denn hier passiert? Dann war so kurz vorher der Kuckuck da, aber der Kuckuck ist, wissen Sie, ja, der Herr Gerichtsvollzieher. Und so nach alter Manier der Fremdenlegion, wer mir was will, kriegt einen vor den Hals, hat er das mit dem Gerichtsvollzieher auch gemacht. Nicht? Der war noch nicht richtig dran, da lag der schon wieder vor der Tür. Er war natürlich der Letzte. Und dann haben wir zusammengerechnet, was da so an Schulden und Problemen aufgetaucht war, auch durch seine Zeit vorher, die ihn jetzt auf einmal entdeckt hatten und die jetzt auf einmal ihr Geld alle haben wollten, mit Recht natürlich auch. Und naja, dann habe ich gesagt, okay, haben wir das mal so zusammengestellt. Da kamen ein paar Tausender zusammen. Ich hatte das Geld nicht, muss ich gleich dazu sagen. Aber dann habe ich einfach wirklich im Glauben, dass der Jesus diesen Menschen ja helfen will, einen Scheck genommen und habe den ausgestellt auf den Betrag und habe gesagt, so, liebe Frau, jetzt flitzen Sie ganz schnell zur Bank und sehen Sie zu, dass die Gelder erstmal an diese Gläubiger gehen, damit das größte Problem erstmal gelöst ist. Und dann haben wir miteinander gebetet darum, jetzt passen Sie ganz gut auf. Wir haben darum gebetet, Herr Jesus, du weißt ja jetzt, wo der Klaus hin ist. Der war nämlich auf und davon, im Betrieb war er nicht. Und dann habe ich gesagt, oh wei, wenn die Leute nämlich mal richtig durchdrehen, dann gibt es ja meistens Fluchtweg nach hinten, nicht nach vorne. Nie nach vorne, nie in die Arme Jesu, sondern immer nach hinten in die Vergangenheit. Ist ja oft unser Problem. Da holt die Vergangenheit uns wieder ein. Und genauso war es auch. Wissen Sie, wo der hin ist? Nach Marseille. In Marseille kann man wieder neu engagieren, das heißt, man kann sich wieder neu verpflichten bei der Fremdenlegion. Und jetzt passiert Folgendes. Der kommt in Marseille an, dieses Gebäude der Fremdenlegion ist mit einem riesen Portal, mit so einer Freitreppe. Und er geht diese Freitreppe hoch und will dieses Portal, diese große Tür öffnen, um dann dort reinzugehen und wieder seine Vergangenheit hinter sich zu lassen, auch seine Schulden. Und als er dort die Türklinke anpacken will und will die Tür aufmachen, da ist eine unsichtbare Hand, die ihm die Hand wegnimmt. Immer wieder, hat ein paar Mal probiert, er ist nie an den Griff, nie an die Türklinke gekommen. Immer wieder Engelhand, die ihm den Arm weggezogen hat. Ob Gott Gebete erhört? Und dann kam er so klein mit Hut, der passte unter der Tür rein. So klein kam er wieder. Und wissen Sie, was er dann gemacht hat? Dann ist er zur Polizei gegangen, hat sich selber gestellt und hat all die Dinge, die er verbockt hat vor seiner Legionszeit, da wussten ja viele Gläubiger noch gar nichts, also die, wo er Schulden gemacht hat, die wussten ja gar nicht, dass er wieder da war, nicht? Da hatten die schon lange abgeschrieben. Da hat er alles das zu Protokoll gegeben und hat ganz echt, dann ganz klar Schiff gemacht, sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht und auch vor Menschen. Und dann habe ich einen Brief geschrieben an den zuständigen Richter, wo dann in Kempten das Verfahren war, und habe ihn gebeten, weil er doch sein Leben jetzt mit Gott in Ordnung gebracht hat und so, er soll doch jetzt die Dinge nicht alle kaputt machen, die jetzt, ne, hätte ja sein können, dass er in Haft hätte müssen. Und der Richter ist da wunderbar drauf eingegangen und er hat ihn nicht hinter Schloss und Riegel gesetzt, sondern Ich habe dann noch einen Arbeitgeber gefunden, der ihn sofort angestellt hat, der die ganzen Zigtausende erstmal vorgelegt. Er konnte dann mit seiner Familie in einer Wohnung unterkommen. Wir haben so ein bisschen mit dafür gesorgt, sind mit ihm einkaufen gegangen. Da muss man natürlich für alles sorgen. Ein bisschen, und das kann ich schon so sagen, zur Ehre Gottes. Gott hat viel, viel Gnade geschenkt, dass auch aus seinem Leben ein ordentliches Leben geworden ist.